Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia, in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Glanzpunkt der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Hüra!
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Langfristige Kredite mit niedrigem Zinssatz werden für die Hummerfischer zur Verfügung gestellt. Inmitten der Pandemie steigert ein nationaler Stahlproduzent die Investition im Wert von 12 Billionen Rupiah. Der britische Premierminister bittet die Unternehmen, die Mitarbeiter wieder an die Arbeit zu schicken. 1,8 Millionen positive Corona in Brasilien, mehr als 70.000 Tote. Regierung richtet Wohnungsversorgungsstellen von Aceh bis Papua ein. Innovation ist der Schlüssel für die Industrie, um während der Pandemie überleben zu können. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, KKP, ist bereit, den Hummerbauern in verschiedenen Regionen zinsgünstige Darlehen zu gewähren, die Kapitalunterstützung für die Entwicklung ihrer Unternehmen benötigen. Der Minister für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Edi Prabowo, teilte am Samstag, dem 11. Juli, in Jakarta der Presse mit, dass das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei langfristige Kredite mit niedrigem Zinssatz über die Agentur für den öffentlichen Dienst der Agentur für Kapitalmanagement im Maritimen und Fischereibetrieb gewährte. Minister Edi sagte, das Fischereiministerium sei bereit, den Schritt des Hummerzüchters zu unterstützen, der die Innovationen bei der Entwicklung eines Netzkäfigs und eines Basiskäfigs hervorbrachte. Die Käfige sind eine Alternative zum Hummeranbau in Gewässern mit großen Wellen wie der Nordküste von Java. Zuvor betonte der Minister für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, dass die erste Priorität darin bestehe, den Hummeranbau zu entwickeln und nicht Hummersamen zu exportieren. Angesichts der schwächeren Marktnachfrage infolge der COVID-19-Pandemie investierte der nationale Stahlproduzent PT Gunung Raja Paksi TBK 850 Millionen US-Dollar oder rund 12 Billionen Rupiah, um die Produktionseffizienz und die Marktexpansion zu steigern. Tony Taniwan, Präsident von PT GRP TBK, sagte am Samstag, dem 11. Juli, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta. Erwolle sicherstellen, dass die Position von PTGRP als einer der Marktführer in der nationalen Stahlindustrie fester wird. Er sagte, die Investition sei derzeit im Gange und werde in zwei Phasen durchgeführt, nämlich in der ersten Phase von 370 Millionen US-Dollar oder rund 5,2 Billionen Rupiah im Zeitraum 2019-2021 und in der zweiten Phase von 480 Millionen US-Dollar oder rund 6,8 Billionen Rupiah im Zeitraum 2021-2023. Der britische Premierminister Boris Johnson bittet die Arbeitgeber ab nächster Woche bekannt zu geben, dass ihre Mitarbeiter wieder arbeiten. So die Aussage von Boris Johnson in der Daily Mail, wie sie am 11. Juli von Reuters zitiert wurde. Johnson sagte, seine Berufung beziehe sich auf Bemühungen, den Ausbruch der Corona zu verhindern, um keine ernsthafteren Auswirkungen auf die Wirtschaft zu haben. Er bat die Unternehmen, darunter Goldman Sachs, mehr Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Zuvor hatte er auch die Führung von Regierungsangestellten gebeten, ein Beispiel zu geben, indem sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten, nachdem sie nur von zu Hause aus gearbeitet hatten. Der britische Premierminister wird Berichten zufolge auch neue Daten zum Corona-Fall bekannt geben. Laut Johnson ist es wichtig, dass die Bewohner so weit wie möglich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und gleichzeitig Gesundheitsprotokolle implementieren. Die britische Wirtschaft schrumpfte im März und April angesichts einer zu dieser Zeit zunehmenden Pandemie um 25%. Diese Bedingung hat die britische Regierung zuvor gezwungen, die Schließung aller Sektoren anzuordnen. Die Opfer gehen aufgrund der Coronavirus-Pandemie weiter zurück. In Brasilien hat die Zahl der Todesfälle durch dieses tödliche Virus 70.000 überschritten. Das brasilianische Gesundheitsministerium berichtete am Samstag, dem 11. Juli, von der Nachrichtenagentur AFP, dass es in den letzten 24 Stunden 45.000 neue Fälle von Corona-Infektionen und 1.200 Todesfälle gegeben habe. Bisher hat Brasilien insgesamt 1,8 Millionen Fälle von Corona-Infektionen und 70.400 Todesfälle verzeichnet. Brasilien, ein Land mit 212 Millionen Einwohnern, ist nach den USA das zweite Land der Welt, das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Die Zahl der Todesfälle hat sich in den letzten 35 Tagen verdoppelt, wobei die Regionen São Paulo und Rio de Janeiro mit jeweils 17.400 Todesfällen und 11.200 Todesfällen die höchsten Zahlen verzeichneten. Das Indonesische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau, PUPR, hat 19 Standorte für die Durchführungsstelle der Wohnungsversorgung oder Balai PPP des Generaldirektorats vom Wohnungswesen bereitgestellt, um die Koordinierung zu erleichtern und das Programm von 1 Million Häusern zu fördern. Der Standort liegt in ganzen Indonesien, von Aceh bis West-Papua. Dies sagte der Sekretär des Generaldirektorats von Wohnungswesen des PUPR-Ministeriums, Dadang Rukmana in Jakarta. Dadang erklärte, dass die Einrichtung von Balai PPP ein Teil der bürokratischen Reform im Generaldirektorat von Wohnungswesen sei, um Wohnungsbauprogramme in Indonesien zu fördern. Der Verband Indonesia Unternehmer APINDO ist der Meinung, dass die Innovation ein Schlüssel für die Unternehmer ist, um weiterhin zu überleben und ihren Betrieb während der Pandemie nachhaltig zu verteidigen. Der Exekutivdirektor von APINDO, Danang Girindrawardana, sagte in einer Erklärung in Jakarta, dass während dieser Pandemie viele große Unternehmen hohe Verluste wegen des Drucks der Wirtschaftskrise und ihrer Unfähigkeit zur Innovation haben. Im Zufolge könnten Innovationen die Produktion steigern und neue bessere Produkte für die Umwelt und die Verbraucher entwickeln. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Zuhörer, der Fokus der Woche behandelt heute das Thema Präsident fordert auf, medizinische Geräte und Verteidigungsausrüstungen nicht mehr zu importieren, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, Präsident Joko Widodo Jokowi hat aufgefordert, dass der medizinische Bedarf für den Umgang mit dem Coronavirus oder der Covid-19-Pandemie nicht mehr aus dem Ausland gedeckt werde. Der Grund dafür sei, dass der medizinische Bedarf für die Behandlung der Corona-Pandemie wie Medikamente, Testkit von CPR, Polymerase Chain-Reaktion und Schnelltestkits Rapid-Test schon im Inland hergestellt werden könne. Dies sagte Präsident Joko Widodo am Dienstag den 7. Juli bei einer geschlossenen Sitzung im Stadtpalast Jakarta. Diese geschlossene Sitzung wurde nicht offen für Medien abgehalten. Das Presse-, Medien- und Informationsbüro des Präsidialsekretariats hat erst am Mittwochabend, den 8. Juli, die Pressemitteilung verschickt. Joko Widodo sagte dazu weiter, dass inländische Unternehmen bereits 17 Millionen persönliche Schutzausrüstungen PSA pro Monat produzieren können. Tatsächlich beträgt der PSA-Bedarf für die Behandlung der Corona-Pandemie etwa 4 bis 5 Millionen Einheiten. Der Präsident hat auch den Verteidigungsminister Prabowo Subianto aufgefordert, den Einkauf von Waffensystemausrüstungen aus dem Ausland zu stoppen. Im Zufolge sollte Prabowo in der Lage sein, den Kauf lokaler Verteidigungsausrüstungen in den Vordergrund zu stellen. Beispielsweise kann der Verteidigungsminister die Waffensystemausrüstungen von der Nationalen Flugzeugindustrie PT Dirgantara Indonesia, der Waffenindustrie PT Pindad oder der Schiffswerfsindustrie PT PAL kaufen. Die Verteidigungsgüter müssen auch mit Bargeld aus dem Staatsbudget gekauft werden, das inländische Wirtschaftswachstum zu fördern. Zuvor ist der Import von Verteidigungsministerium in diesem Jahr stark angestiegen. Das Zentrale Büro für Statistik BPS hat aufgezeichnet, dass der Import von Waffen und Munition im März 2020 auf 7,4% angestiegen sei oder der Importswert etwa 187 Millionen US-Dollar erreicht habe. Dieser Anstieg ereignete sie, weil außer des routinemäßigen jährlichen Imports für die nationale Verteidigung und Sicherheit des Staates auch die Erhöhung des Imports von Waffen und Munition sowie deren Anteil im Februar 2020 sich befand. Normalerweise betrug der Importwert nur 2,5 Millionen US-Dollar, aber hat sie auf 184,6 Millionen US-Dollar in einem Zeitraum von nur einem Monat gesteigert. Bei dieser Gelegenheit hat Präsident Joko Widodo seinen Ministern auch beauftragt, die Staatsausgaben zu beschleunigen, insbesondere von Ministerien und Institutionen mit großem Budget wie Ministerium für Bildung und Kultur, Ministerium für Soziale Angelegenheiten, Verkehrsministerium, Verteidigungsministerium und Polizei. Dem Präsidenten zufolge werden die Staatsausgaben im dritten Quartal dieses Jahres ein Haupttreiber für die indonesische Wirtschaft. Der Staatsoberhaupt hofft, dass die Bemühungen angesichts der Staatsausgaben im nächsten Quartal im nächsten Jahr einfacher werden könnten, wenn der Fokus der Ausgabenpolitik ins Inland das Wirtschaftswachstum steigern könnte. Liebe Zuhörer, soweit der Fokus der Woche.
Unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem Ereignis am 12. Juli 1975, an dem das Nationale Monument geöffnet wurde. Das Nationale Monument oder verkürzt MONAS, Tugu MONAS, ist ein Gedenkmonument mit einer Höhe 132 Meter. Dieses Monument wurde aufgebaut, um an den Widerstand und den Kampf des indonesischen Volkes zu erinnern, die Unabhängigkeit von der niederländischen Ostindien-Kolonialregierung zu erlangen. Der Bau dieses Denkmals begann am 17. August 1961 auf Befehl von Präsidenten Soekarno und wurde am 12. Juli 1975 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Denkmal wurde von Flammen gekrönt, die mit Goldbläschen bedeckt waren, die den brennenden Geist des Kampfes symbolisierten. Das Nationale Monument liegt genau in der Mitte vom Feld Medan Merdeka, Zentral Jakarta. Zum Ereignis am 12. Juli 1997, die Geburt von Malala Yousafzai. Malala Yousafzai ist eine Schülerin und Bildungsaktivistin aus der Stadt Mingora im Swat District der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Sie ist als Aktivistin für Bildung und Frauenrechte im Swat-Tal bekannt, wo die Taliban-Mädchen den Schulbesuch verbieten. Anfang 2009, ungefähr im Alter von 11 und 12 Jahren, schrieb Yousafzai in seinem Blog unter einem Pseudonym für die BBC ausführlich über das schreckliche Leben unter der Taliban-Regierung, ihre Bemühungen, das Tal zu kontrollieren und ihre Ansichten zur Förderung der Bildung für Mädchen. Im Jahr 2014 erhielten sie und Kailash Satyarthi den Friedensnobelpreis 2014 für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen und um ihre Bildungsrechte. Der Malala-Tag ist ein internationales Jubiläum des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon und wird am 12. Juli, dem Geburtstag von Malala Yousafzai, gefeiert. Der heutige Tag soll die Ziele der Bildung für alle Kinder darstellen. Wir beenden mit dem Ereignis am 12. Juli 2006, an dem der Libanon-Krieg begann. Der Israel-Libanon-Konflikt 2006 ist eine Reihe von Militäraktionen und anhaltenden Zusammenstößen in Nordisrael und im Libanon, an denen der bewaffnete Flügel, der Hisbollah und die Israeli Defense Force oder IDF beteiligt sind. Dieser Konflikt begann am 12. Juli 2006, als die Hisbollah die Stadt Shlomi im Norden Israels mit Katyusha-Raketen angriff und die Hisbollah-Truppen das israelische Territorium infiltrierten. Siti Maimunah bin Muhtar Bisri, ein indonesischer Staatsbürger, der als Wandererarbeiter arbeitet, wurde berichten, zufolge im Libanon aufgrund einer am 11. Juli von Israel abgefeuerten Rakete getötet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörer Briefecke. Heute, Sonntag, den 12. Juli 2020, werde ich Indah Sahania Sie im Programm Hörer Briefecke begleiten. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Heute ist der Wetter in Jakarta sehr sonnig. Wie ist bei Ihnen? Wir möchten zuerst Herrn Dieter Sommer im Lutherstadt Eisleben grüßen. Hallo Herr Dieter Sommer, wie geht es Ihnen? Danke Herr Dieter für Ihr E-Mail vom 8. Juli 2020. In seinem E-Mail schrieb Herr Sommer: Mit Freude habe ich Ihre Sendung in deutscher Sprache via einen SDR-Empfänger von den Philippinen gehört. Es war ein sehr informatives. In seinem E-Mail schrieb Herr Dieter Sommer den Empfangsbericht unserer Sendung vom 10. November 2019. Er hat die deutschsprachige Sendung von Voice of Indonesia über die Kurzwelle 3325 kHz mit SINPO 35333 zugehört. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Kita saling bercanda, berbincang seadanya, semua biasa saja. Tak pernah kubayangkan akhirnya datang. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Die Tax Force sollte eine einheitliche Wettbewerbsmaßnahme ergreifen. Das Mitglied des Kommission Chen des Indonesischen Repräsentantenhauses MAS Sukawijaya forderte die COVID-19 Taskforce für Beschleunigung der COVID-19 Handhabung auf. die Wahrnehmung und Politik mit dem Ministerium für Jugend und Sport über die Fortsetzung des nationalen Sportwettbewerb in Einklang zu bringen. Masuka Wijaya sagte am letzten Dienstag, zitiert der Nachrichtenagentur Antara, die Taskforce habe nur den Startschuss für einzelne Sportaktivitäten gegeben und keine Empfehlungen für Sportaktivitäten mit körperlichem Kontakt wie Fußball abgegeben. Inzwischen hat das Ministerium für Jugend und Sport im Juni ein nationales Gesundheitsprotokoll für Sportaktivitäten veröffentlicht. In dem drei Phasen der Sportumsetzung geregelt sind. Jede Phase wird an die neueste Entwicklung der Ausbreitungsrate des Coronavirus in dem Gebiet angepasst, in dem die Aktivität stattfinden wird. Wenn man den Wettbewerb ausrollen möchte, sollte der Veranstalter eine Reihe von strengen Protokollen erstellen und sicherstellen, dass ohne Zuschauer stattfindet. Gegenwärtig ist der Wettbewerb, der in naher Zukunft stattfinden wird. Fußball, Bola Basket, wären mehrere Sportarten durch einen virtuellen Prozess abgehalten werden. Inzwischen entschied der Verband der Indonesischen Fußballmannschaft PSSI offiziell, dass die Liga 1, 2 und 3 Indonesien in der Saison 2020 ab Oktober 2020 durch Erlass des Dekrets mit der Nummer SKEP 53/2020 über die Fortsetzung des Wettbewerbs unter außergewöhnlichen Bedingungen im Jahr 2020 zurückgesetzt wird. Das Schreiben wurde vom PSSI Generalvorsitzenden Muhammad Iriawan am Samstag 27. Juni 2020 unterzeichnet und verteilt an der PSSI Executive Committee oder EXCO. Di PT Liga Indonesia Baru dan Verband der Indonesischen PSSI Provinzen dan Indonesischen Fußball Trainer Verband oder APSI und den Indonesischen Profi Fußballer Verband oder API. Es gibt mehrere Überlegungen, den Wettbewerb zurückzudrängen, einschließlich der ersten. Es ist notwendig, eine Kampagne durch Fußball zu starten. Die Indonesien durch die Implementierung von Gesundheitsprotokollen an die neue normale Situation anpassen und lernen konnte. Zweitens, so Iriawan, habe Indonesien 2015 bis 2016 Erfahrungen mit der Sanktionierung durch die FIFA gemacht. Dies führt dazu, dass der Wettbewerb nicht läuft und sie negativ auf den nationalen Fußball auswirkt. Darüber hinaus wurden alle drei Wettbewerbe im Interesse der Nationalmannschaft ausgetragen. Mit der Liga können die Spieler ihre Qualität weiter verbessern. Laut Iriawan war der Grund für die erneute Durchführung des Wettbewerbs durch PSSI inmitten einer Pandemie die Umkehrung der Wirtschaft der Gemeinschaft. Nach der offiziellen Wiederaufnahme erklärte Muhammad Iriawan, dass alle Aktivitäten, einschließlich Training und Ligaspiele während der Pandemie, gemäß den Richtlinien der FIFA und der indonesischen Regierung mit strengen Gesundheitsprotokollen durchgeführt werden. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, wir grüßen nun Herrn Siddhartha Bhattacharjee aus Medinipur, Indien. Hallo Herr Siddhartha Bhattacharjee, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 11. Juli 2020. Herr Siddhartha Bhattacharjee schrieb aber sein E-Mail in Englisch. Herr Bhattacharjee sendete uns auch den Empfangsbericht unserer Sendung vom 9. Juli 2020. Herr Batacharji hat unsere deutschsprachige Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SIO 444 zugehört. In seinem E-Mail schrieb Herr Batacharji: Seien Sie sicher und kämpfen Sie gegen das Coronavirus. Ich hoffe, alle Ihre Mitarbeiter sind in Sicherheit. Jetzt in unserem Land wird Phase 2 für ein normalisiertes menschliches Leben freigestaltet, um gegen das Coronavirus zu kämpfen. Wir bekommen auch in dieser Woche genau am 10. Juli 2020 ein E-Mail von Herrn Dieter Leupold aus Leipzig. Hallo Herr Dieter Leupold, wie geht es Ihnen? Wir möchten auch Herrn Bernd Seisser aus Ottenau grüßen. Hallo Herr Seisser, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 9. Juli 2020 und für den Empfangsbericht unserer Sendung vom 5. Juli 2020. Liebe Zuhörer, wir werden gerne Ihre Empfangsberichte bestätigen und Ihnen die QSL-Karten schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zusenden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programms präsentieren wir Ihnen noch ein indonesisches Poplied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Bersandar di pelukmu, menatap di matamu, apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah
tinta yang tulus kepadamu. adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya?
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren. Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt. Unser Programm Dies und Das behandelt heute das Thema Der Napoleon Lipfisch wieder im Gewässer in West Sumatra entdeckt. Der Napoleon Lipfisch oder Chelinus undulatus gehört zu den vom Aussterben bedrohten Fischarten und muss deshalb besonders geschützt werden. Dieser Fisch steht auf der Roten Liste für gefährdete Tierarten des Weltnaturschutzbunds IUCN und hier auf der vierten Stufe. Dies bedeutet unmittelbar vor der Ausrottung. Vertreter der IUCN erklärten, die erwachsenen Napoleon-Lipfische würden immer seltener werden. Dieser Fisch gehört zur Familie Labridae und ist unter anderem in den Gewässern von Australien, Japan, Papua, Neuguinea und Indonesien beheimatet. Auf der IUCN-Seite steht, dass 2 bis 3 erwachsene Napoleon-Lipfische pro 8 Quadratkilometer im Norden der Gewässer vor Queensland, Australien im Jahre 2002 gesichtet wurden. Es gibt keine detaillierten globalen Daten über die Populationsmenge dieses Fisches. Aber die Dichte dieses Fisches ist sehr niedrig. Selten gibt es mehr als 10 Fische auf einem Areal von 10 Quadratkilometer. Ein Grund der geringen Anzahl des Napoleon-Lipfisches ist das Aussterben der Korallenriffe. Ein anderer Grund ist die Jagd nach diesem Fisch. Eine Reihe von Schritten werden nun unternommen, den Napoleon-Lipfisch zu schützen. Dazu gehört der Aufbau einer Schutzzone und diese unter internationalen Gesetze zu stellen. Das indonesische Ministerium für Fischerei und maritime Angelegenheiten veröffentlichte in dem Erlass Nummer 37 Kepmen KP im Jahr 2013 den Schutzstatus für den Napoleon-Lipfisch. In dieser Verordnung steht der Schutz für den Napoleon-Fisches nach Größe, nämlich von 100 Gramm bis 1000 Gramm und mehr als 3 Kilo. Diese Ministerverordnung nennt als Ausnahme den Forschungs- und Entwicklungsbereich. Der Napoleon-Lipfisch wurde gesichtet als ein Team der Naturschutzverwaltung für nationale Gewässer, die Pichgewässer in West-Sumatra, überprüfte. Das Team untersuchte 14 Regionen des nationalen Pichgewässer Nationalparks und entdeckte dabei den Napoleon-Lipfisch in zwei Regionen. Der Leiter der Lokal Naturschutzverwaltung für nationale Gewässer in Pekanbaru, Fajar Kurniawan, sagte, der Napoleon-Lipfisch wurde das letzte Mal vor circa 35 Jahren gesehen. Er fügte hinzu, nachdem das Korallenriff im Pichgebiet unter strengen Schutz gestellt wurde, siedele sich der Napoleon-Lipfisch wieder an. Der Ministerium für Fischerei und Meeresangelegenheiten oder KKP, Edi Prabowo, freute sich, dass der Napoleon-Lipfisch im Pichgewässer West-Sumatra von der Lokal Naturschutzverwaltung für nationale Gewässer gesichtet wurde. Minister Edi wies darauf hin, dass das Auftauchen des Napoleon-Lipfisches oder auch bekannt als Riffschutzfisch nach 35 Jahren zeige, dass der Zustand der indonesischen Gewässer sich verbessere. Außerdem sei der Napoleon-Lipfisch sehr teuer und stehe unter Naturschutz. Deswegen habe Minister Edi alle eingeladen, diesen Fisch gemeinsam zu bewahren. Das war dies und das. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder melden. Auf Wiederhören!
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Coba melewatinya, lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Senyumanmu walau sedetik saja.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Kau menyisakan peri pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Voice of Indonesia aus Indonesien, für die Welt. Wir treffen uns zum Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied von Discoria feat. Dian Sastro Wardoyo mit dem Titel Serenata Jiwa Lara. Das Lied, das von Lale Ilman und Nino komponiert wurde, erzählt über jemanden, der falsche Hoffnung bekommt. Und dann fühlt diese Person sich gebrochenen Herzens, denn sie allein gelassen wird. Trotzdem wird das Lied Serenata Jiwa Lara Whitney mit dem sanften Rhythmus präsentiert, sondern frisch mit der Nuance Disco in der 80er. Nach Discoria stellt das Lied Serenata Jiwalara dar. Wie wir das Licht inmitten der Atmosphäre Trübheit finden können. Serenata Jiwalara wurde im März 2020 veröffentlicht. Danach bis zum Juni 2020 wurde dieses Lied bis zu 5 Millionen Zuhörer auf dem Musikstreaming-Service gehört. Liebe Zuhörer, hier spielen wir für Sie Serenata Jiwalara von Discoria feat. Dian Sastro Wardoyo. Gute Unterhaltung.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Bilang-bilang sayang lalu hilang.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, und E-Mail voi@voinews.id.